ARD.
Nach dem dritten Spieltag in der Bundesliga sind die Bayern Tabellenführer. Das 6:1 in Kiel sollte man aber nicht überbewerten, sagt unser Reporter Michael Augustin.
Ja, Holstein Kiel und der FC Bayern spielen in einer Liga, aber die Bayern waren dem Gegner um Klassen voraus. Und deshalb kann man überhaupt keine Rückschlüsse ziehen, die irgendwie mit dem Meisterschaftskampf zu tun haben.
Es gab einige Doppeltorschützen an diesem Spieltag, unter anderem Karim Adeyemi von Borussia Dortmund, der aber bescheiden bleibt.
Das ist erst ein Spiel, was ich, glaube ich, gut gespielt habe diese Saison.
Getroffen hat auch Dennis Under vom VfB Stuttgart. Der VfB hat in Gladbach den ersten Sieg der Saison geholt und ist bereit für Real Madrid.
Gegen den Titelverteidiger darf man sich nicht verstecken. Wenn du dich versteckst, verlierst du.
Und das alles besprechen wir im Sportschau-Bundesliga-Update. Ein ganz herzliches Willkommen zu eurer Wochenendzusammenfassung der Fußball-Bundesliga. Wir begrüßen euch zu unserer kleinen Viertelstunde Fußball. Wir, das sind heute Jens Walbrot.
Hi zusammen.
Hallo Jens, mein Name ist Tobi Schäfer und wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Wochenende in der Bundesliga. Der torreichste Spieltag bisher. Es ist viel passiert. Es war unterhaltsam, fand ich.
Können wir uns vorher darauf einigen, dass du die Hose in dieser Folge anlässt?
Ausnahmsweise diesmal, ja.
Okay, alles klar.
Lass uns mit dem Frischesten beginnen, mit den beiden Sonntagsspielen. Da besiegte erst Augsburg den FC St. Pauli, der erste Sieg für den FCA in dieser Saison. Und St. Pauli bleibt mit Bochum und Kiel ohne Punkt.
Ja, genau. Also ist ja irgendwie auch ein bisschen zu erwarten gewesen. Wobei das ja in der ersten Halbzeit ein ziemlich augenhöhiges Match war. Aber dann, naja, hat sich der Heimvorteil durchgesetzt.
Dann gab es einen Auswärtssieg. Werder Bremen schlägt Mainz mit 2:1 in Unterzahl, ja, wohlgemerkt. Mit einem prominenten Gast auf der Tribüne. Jürgen Klopp hat sich das angeguckt. Hatte offenbar keine positive Auswirkung für die Mainzer.
Nee.
Und Werder Bremen, das müssen wir jetzt auch mal sagen,
ja,
eines von 5 ungeschlagenen
das
Teams in der Bundesliga.
Werden, auf jeden Fall.
Also ein guter Saisonstart für Werder.
Guter Saisonstart für Werder, wobei es ja vorher jetzt nicht zwingend danach aussah, nach 2 Unentschieden aus den ersten beiden Spielen. Aber das war jetzt auch ein kurioses Spiel irgendwie. Ne? Rote Karte gegen Marco Friedl wegen einer Notbremse spielt, also berührt zumindest bei diesem Foul, das ist ein Foul, war es glaube ich unstrittig, den Ball, kontrovers. Dann wird Derek Köhn eingewechselt.
Debüt in der Bundesliga.
Debüt in der Bundesliga, soll eigentlich stabilisieren. Felix Agu geht raus, eher offensiver Spieler. Und dann macht aber Köhn, 2 Minuten nachdem er eingewechselt wurde, das 2:1 für Werder.
Man tolle Geschichte.
Ja.
Auswärtssieg für Werder und dann schauen wir auf den Samstagabend, auf das Topspiel in Kiel. Die Bayern fertigen Holstein Kiel ab mit 6:1. Eine wahre Machtdemonstration war das. Mhm. Kiel tatsächlich ein bisschen überfordert. Und die Bayern erleben was sie gar nicht mehr kennen oder was sie in diesem Jahr noch gar nicht erlebt haben. Sie sind Tabellenführer. Zum ersten Mal in 2024. Unser Reporter Michael Augustin war bei dem Spiel dabei und den haben wir mal gefragt, wie aussagekräftig für die Bayern war denn jetzt dieses deutliche Ergebnis in Kiel?
Ja, ungefähr genauso aussagekräftig wie der deutliche Sieg neulich im Pokal in Ulm, nämlich gar nicht. Der Zweitligist war chancenlos, Kiel als Erstligist. Es war ja laut Bundesligaspielplan ein Erstligaduell, war auch chancenlos. Ganz ehrlich, die Partie war nach nicht mal 15 Minuten durch. Da führten die Bayern mit 3:0. Vincent Kompany konnte dann in der Halbzeit Jamal Musiala, der traf ja bereits nach 15 Sekunden, auswechseln. Belastungssteuerung, so wünscht man es sich als Trainer vor der Mehrfachbelastung, die dann am Dienstag mit dem ersten Champions-League-Spiel gegen Dynamo Zagreb beginnt. Ja, Holstein Kiel und der FC Bayern spielen in einer Liga, aber die Bayern waren dem Gegner um Klassen voraus und deshalb kann man überhaupt keine Rückschlüsse ziehen, die irgendwie mit dem Meisterschaftskampf zu tun haben.
Was bleibt, ist zu sagen, die armen Kieler wurden da wirklich ganz schön zerlegt von den Bayern. Aber immerhin, Thomas Müller hat ihren Rasen gelobt.
Das ist aber wirklich auch ein Anfängerfehler, oder? Also, wenn du gegen die Bayern spielst, dann leg den doch bitte einen beschissenen Rasen dahin, oder?
Oder lass es schneien.
Ja, oder lass es schneien. Aber das ist jetzt, glaube ich, im September unkompliziert oder ein bisschen komplizierter als einen schlechten Rasen.
Mann des Abends auf jeden Fall Harry Kane mit 3 Toren und einem Assist. Er hat jetzt 40 Bundesliga-Tore erzielt und ist Rekordengländer in der Bundesliga. Und zwar zusammen mit wem? Wer hat auch 40 Tore erzielt?
Kevin Keegan.
Jadon Sancho.
Ach, Jadon Sancho. Den kenne ich auch. Der war bei Dortmund.
Genau da. Und anderes großes Thema bei den Bayern, dass Leon Goretzka nicht mal im Kader war. Mhm. Das ist jetzt so langsam eine Dimension. Jetzt wird es ein bisschen schmutzig fast schon. Also jetzt wird es für ihn wirklich auch hart. Also wenn er jetzt da nicht mehr im Kader ist. Gut, jetzt ist Champions League. Vielleicht ist er dann dafür eingeplant gewesen. Die müssen jetzt ein bisschen rotieren.
Ja.
Aber der muss jetzt schon ein bisschen was überstehen.
War ja auch eine Kontroverse zu Saisonbeginn. Das wurde ja so kolportiert, hat sich ja selbst irgendwie dafür entschieden, nicht zu wechseln, sondern bei den Bayern zu bleiben. Das ist dann vielleicht auch die Konsequenz, mit der er jetzt leben muss. Also im Winter wird sich dann möglicherweise was tun, aber wer weiß, was da gerade in der Defensive bei den Bayern noch so passiert. Also ganz abschreiben würde ich Goretzka noch nicht. Aber es scheint ja jetzt auch nicht so richtig passend zu sein für Vincent Kompany und sein, oder Vincent Kompany und sein System. Deswegen, ja, Goretzka tut mir auch ein bisschen leid, ehrlich
gesagt. Mir tut es auch total leid. Leon Goretzka ist einer der besten deutschen Fußballer, die wir in den letzten Jahren hatten. Und jetzt ist für ihn keine Verwendung. Und gerade bei so einem Spiel wie jetzt in Kiel, wo dann zur Halbzeit Musiala rausgegangen ist, für ihn ist dann Thomas Müller gekommen. Mhm. Da stand es aber schon 4-0. Mhm. Klar, Goretzka spielt jetzt nicht die Musiala-Position, aber man hätte ihn dann bei einem 4-0 ja durchaus da auch mal ausprobieren können oder wie auch immer. Aber wenn er dann gar nicht erst dabei ist, so, dann geht's natürlich
aber
nicht.
Aber das war ja von den Bayern jetzt auch in den ersten beiden Spielen nicht durchweg komplett überzeugend. Und deswegen sagt Vincent Kompany auch, ja, ich probiere jetzt hier nicht irgendwelche Sachen aus, kann ich mir vorstellen, sondern man hat es ja irgendwie auch gemerkt, so wie die ins Spiel gegangen sind.
Aber wenn du es ausprobieren kannst,
ernst genommen.
Dann in Kiel.
Ja. Gut, aber offenbar will er es nicht ausprobieren.
Vielleicht dann in der Champions League. Dienstag spielen die Bayern gegen Zagreb. Danach geht es nach Bremen und dann gibt es schon das Topspiel gegen Leverkusen. Mhm. Da sind wir sehr gespannt. Borussia Dortmund, unser nächstes Thema, gewinnt am Freitagabend gegen Heidenheim mit 4-2. Und da haben wir einen Doppelpacker gesehen, nämlich Karim Adeyemi, der aber nicht unbedingt damit angeben wollte.
Schwierig zu sagen. Ich will da, glaube ich, darüber nichts sagen. Ich weiß auch manchmal, wie es sonst laufen kann. Jetzt läuft es gerade gut. Es ist erst ein Spiel, was ich, glaube ich, gut gespielt habe diese Saison für Dortmund. Und deswegen will ich mehr Spiele spielen und mehr Tore machen, mehr Assists machen und am besten jedes Spiel gewinnen und 3 Punkte holen.
Ja, scheint den Flow von der U21 mitgenommen zu haben.
Der hat einen Lauf und zwar einen ziemlich schnellen. Kann man bei ihm sagen.
Ja, das stimmt.
Nächste Gelegenheit für Borussia Dortmund am Mittwoch in der Champions League, auch in Brügge und nächsten Sonntag in Stuttgart.
Ja, also ich auch das Wiedersehen mit von Gerassi mit seiner alten Liebe, muss man ja an der Stelle dann in Bezug auf den VfB auf jeden Fall sagen. Ich finde, keine Ahnung, wie du es wahrgenommen hast, man hat schon echt einen Impact von Gerassi auf das Spiel des BVB gesehen. Klar, da kamen verschiedene Faktoren zusammen, irgendwie taktisch ein bisschen andere Herangehensweise, Tagesform von Adeyemi, Matcher vielleicht auch der bessere Aufbauspieler als Can und so, aber den Einfluss von Gerassi, auch weil der den Ball halt einfach selbstbewusst festmachen kann, immer wieder auch zurückgeht ins Mittelfeld, um sich die Bälle abzuholen und Räume schafft für die anderen. Ja, das ist schon, das wertet den BVB nochmal auf.
Also man kann echt sagen, Dortmund kommt wirklich in Fahrt, total flexibel. Man sieht jetzt dann auch, die haben echt ein Top-Kader. Ne? Also
ja, ist ja.
Man war natürlich viel überrascht, dass dann ein Matcher wirklich reinrutscht, aber es funktioniert. Und vorne Adeyemi blüht auf einmal auf, Malen trifft dann auch wieder. Ja.
Also es war jetzt ein Spiel gegen Heidenheim, das darf man jetzt auch nicht total aus den Augen verlieren. Ne? Da ist Stuttgart dann vielleicht schon der größere Gradmesser, aber das ging schon eher in die Richtung, wie ich das vermutet hatte von Saisonbeginn auch, so wie die Dortmunder gespielt haben Freitag.
Aber es fühlt sich gut an aus Sicht der BVB-Fans. Apropos Stuttgart übrigens, die haben ihren ersten Saisonsieg geholt am Samstagnachmittag in Mönchengladbach. Ganz wichtig, dass sie jetzt wirklich da mal den ersten Dreier geholt haben. Und ich kenne jemanden, der im Stadion bei dem Spiel dabei war.
Du auch?
Und der sitzt mir gegenüber.
Ach so.
Du warst als Reporter bei dem Spiel.
Genau.
War es ein verdienter Sieg?
Ja, schon. Ne? Also ich war schon erstaunt, dass Gladbach so lange das Spiel wirklich so nicht nur offen gehalten hat, sondern teilweise, finde ich, waren sie auch die überlegene Mannschaft in der ersten Halbzeit, auch wenn sie erst zurücklagen. Ich habe mich dann gefragt, wieso hat Stuttgart in der zweiten Halbzeit dieses Spiel so klar in den Griff bekommen? Und das hat für mich was damit zu tun, dass die sich immer mehr finden mit diesen neuen Spielertypen wie Demirovic, der ja ein ganz anderer Typ ist, so was das Mitspielen angeht als Gerassi zum Beispiel. Aber der jetzt, ich glaube, es gar nicht so sehr an ihm selbst lag, auch wenn Trainer Sebastian Hoeneß das nachher nochmal hervorgehoben hat, wie sehr der sich da reingehauen hat, das ist mit Sicherheit auch richtig, aber die Mannschaft an sich, ne, also zum Beispiel auch Rieder, der Neuzugang, hat in der zweiten Halbzeit etwas andere Rolle gehabt als in der ersten und dadurch hat es dann besser funktioniert und das hat dann auch dazu geführt, dass zum Beispiel auch die Defensive ein bisschen stabiler wurde. Deswegen glaube ich, ist das so ein Schritt des Prozesses gewesen bei den Stuttgartern. Ich glaube, die können ganz optimistisch sein.
Demirovic als einer von mehreren Doppeltorschützen an diesem Wochenende kann auf jeden Fall jetzt die Gerassi-Lücke so ein bisschen ausfüllen. Gladbach hat mich ein bisschen enttäuscht am 80. Geburtstag von Günter Netzer.
Findest du? Fandst du die enttäuschend?
Also vielleicht jetzt nicht in dem Spiel, aber ich hatte schon gedacht, dass sie da was holen können, weil die das bessere Momentum zumindest vorm Spiel hatten. Der VfB ein bisschen mehr unter Druck und Gladbach hatte ja eigentlich einen okayen Saisonstart und dann Heimspiel musst du als Gladbach immer den Anspruch haben, dann auch mal so eine Mannschaft wie Stuttgart schlagen zu können. Aber es ist immerhin noch der VfB Stuttgart, der Vizemeister, also insofern ist ja auch nicht kein großes Drama da zu verlieren.
Ja.
Beim VfB getroffen hat auch Dennis Undav und der denkt jetzt natürlich an das, was als nächstes ansteht beim VfB. Champions League bei Real Madrid am Dienstagabend und der Nationalspieler freut sich.
Es ist ein sehr, sehr schönes Gefühl, muss ich sagen. Aber gegen den Titelverteidiger darf man sich nicht verstecken. Wenn du dich versteckst, verlierst du. Und wir wollen mit breiter Brust spielen, deswegen waren die 3 Punkte heute wichtig. Ich glaube, jeder freut sich drauf, aber im Endeffekt darf sich keiner jetzt in die Hose scheißen, sondern muss mit breiter Brust auftreten. Und dann ist alles möglich.
Das Spiel Real Madrid gegen den VfB Stuttgart gibt es übrigens wie alle Partien der deutschen Mannschaft in der Champions League live und in voller Länge zu hören bei uns in der Sportschau-App, natürlich auch in der kommenden Saison.
Ja, genau. Und alle Spiele, die parallel laufen, wenn deutsche Mannschaften parallel spielen, wie am Dienstag beim VfB, da spielen die Bayern parallel gegen Zagreb, dann gibt es das auch in der Konferenz natürlich.
Wir müssen natürlich auch noch erwähnen, dass bei der Partie jemand einen Rekord gebrochen hat, nämlich Schiedsrichter Felix Brüch ist jetzt der Rekordschiedsrichter der Bundesliga. Es war sein 345. Einsatz nach seiner langen Verletzung. Mhm. Er hat übrigens am häufigsten tatsächlich den VfB Stuttgart gepfiffen in der Bundesliga. Mhm. Und am zweithäufigsten hat er wen gepfiffen? Eintracht Frankfurt.
Ich wollte jetzt sagen den VfL Wolfsburg, aber das ist...
Und apropos Frankfurt, da sind wir doch bei dem nächsten Spiel. Frankfurt siegt in Wolfsburg mit 2:1 und auch da, und das ist ja so ein bisschen unser Thema heute, gab es einen Doppeltorschützen. Omar Marmoush, der nächste Doppelpacker, ausgerechnet in Wolfsburg, muss man natürlich dazu sagen. Unser Reporter Jörg Tegelhütter, der war bei dem Spiel dabei und hat sich danach nochmal von vor dem Stadion gemeldet.
Da ist sie, Erstliga-Festung in Niedersachsen. Und diese Festung hat ein 25 Jahre junger Ägypter quasi im Alleingang gestürmt. Omar Marmoush stand 6 Jahre beim VfL Wolfsburg unter Vertrag. Jetzt kehrte er zurück mit Eintracht Frankfurt, schoss 2 Tore beim 2:1 Auswärtserfolg der Eintracht und war eindeutig der Man of the Match. Marmoush kam als 17-Jähriger hier nach Niedersachsen, kämpfte sich dann durch die zweite Mannschaft, war immer wieder ein Thema auch für die erste Mannschaft, kam aber irgendwie nie so richtig zum Zug, wurde verliehen und ging dann am Ende in Richtung Frankfurt. Und danach gab es eine regelrechte Leistungsexplosion. Der 25-jährige Offensivspieler, er performt, er schießt Tore, jetzt schon 3 in dieser noch jungen Saison. Und wenn die Eintracht am Ende wirklich eine Rolle spielt in Sachen Kampf um die Europapokalplätze, Marmoush hat da mit Sicherheit seinen Anteil dran.
Es war wirklich ein Top-Auftritt von Omar Marmoush, hat die meisten Torschüsse abgegeben, die meisten Sprints gemacht, Top-Speed erreicht, hat 50% seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist für einen Stürmer auch nicht so schlecht, das ist in Ordnung. Allerdings reden viele jetzt über seinen provokanten Jubel Richtung Wolfsburger Fans, wo ich jetzt aber sage, es gab vorher schon, als er vorgestellt wurde, als die Mannschaftsaufstellung bekannt gegeben wurde, gab es Pfiffe der Wolfsburger Fans, dann ist ihm eine Aktion nicht so gut gelungen, da gab es dann so ein bisschen Gelächter. Ganz ehrlich, ey, dann würde ich das glaube ich auch machen. Dann würde ich auch einmal kurz mal in die Menge und so, das gehört dazu. Da kann man ihm jetzt glaube ich keinen ganz großen Vorwurf machen, obwohl sein Trainer Dino Topmöller auch gesagt hat, ja, so richtig gut fand ich das jetzt nicht, da reden wir nochmal drüber, aber das gehört auch zum Fußball dazu, oder?
Ja, kann er da nicht souveräner sein? Also es ist doch...
Aber wenn du ausgepfiffen wirst...
Und Alter, ja, aber der surft doch gerade so eine Welle, dann muss er sich das doch eigentlich gar nicht erlauben. Aber gut.
Er hat ja jetzt auch keine Riesenshow gemacht. Ne? Nee, es war jetzt einmal so gezeigt, ich habe das übrigens gehört und Edge, ich bin derjenige, der jetzt das Tor geschossen hat. Insofern alles gut.
Ist okay.
Also Frankfurt auch mit dem nächsten Sieg. Die sind glaube ich auch jetzt ziemlich zufrieden mit dem Start.
Ja, ich finde vor allem auch dieses Duo sticht raus. Ne? Ekitike, Marmoush, Marmoush 3 Tore, Ekitike zum Beispiel die meisten Dribblings der ganzen Liga gewonnen. Mhm. Also es ist schon hot. Was ich mich halt immer noch frage, Dino Topmöller will ja immer dahin, dass sie auch, wenn sie mehr Ballbesitz haben als der Gegner, dass sie da irgendwie konstruktiver werden. Und was ist, wenn der Gegner ihnen mal nicht den Gefallen tut, das Spiel zu machen, sondern sich einfach stumpf hinten reinstellt? Und das kommt erst noch. Vielleicht sogar schon gegen Gladbach am nächsten Spieltag. Da bin ich gespannt, weil sie haben ja auch Mo Dahoud geholt, der ja eigentlich dafür prädestiniert ist. Aber ist der schon so weit? Der war jetzt auf der Bank, ist nicht eingewechselt worden. Musste er natürlich auch nicht, weil Wolfsburg das jetzt nicht notwendig gemacht hat. Aber so ganz safe bin ich mit der Eintracht am Ende noch nicht.
Lies Ekitike mal rückwärts.
Etikette.
Rückwärts wie vorwärts. Ich glaube, das ist ein Palindrom.
Alter, du kennst Wörter.
Wenn das nicht stimmen sollte, dann schreibt sie in die Kommentare oder schweigt für immer.
Ist Palindrom nicht so ein Fahrgeschäft auf der Kirmes?
Wir machen das nächste Spiel. Der deutsche Meister Bayer Leverkusen siegt bei der TSG Hoffenheim mit 4:1 und auch da gab es natürlich einen Doppelpacker. Victor Boniface, 2 Tore, 1 Assist. Und wir fragen uns immer noch, warum hat er sich eigentlich beim Jubel die Hose runtergezogen? Also wirklich nicht ganz ausgezogen, so runtergelassen. Die Antwort von ihm kam dann nach dem Spiel.
It's a TikTok dance for a Nigerian influencer, you know, on the dance with Vira, and I told him I'm going to do it for him and he said sure, no problem, and I did for him.
Natürlich steckte TikTok dahinter. Ein Influencer aus Nigeria macht das immer und da wollte er sich das nicht zweimal sagen lassen. Hat keine gelbe Karte dafür bekommen.
Ja, das ist strange, oder?
Er hat sie auch nicht ganz ausgezogen. Ja, wenn er sie ganz ausgezogen hätte, dann...
Ja, aber wenn du es, ja gut, wenn du das Trikot lupfst, kriegst du auch keine gelbe Karte.
Ich glaube, es ist auch immer noch entscheidend, ob du was drunter trägst. Er hat ja immer noch seine lange Radlerhose.
Das muss man ihm zugute halten an der Stelle, ja.
Ich finde, wenn jemand die Hose auszieht, dann habe ich immer so Gattuso-Vibes. Ich sehe den immer ganz oft ohne Hose vor mir. Ja, damit sind wir fast mit allen Spielen durch. Zwei Spiele haben wir noch nicht erwähnt. Freiburg schlägt Bochum mit 2:1 und natürlich gab es auch da einen Doppelpacker.
Adamu.
Ja, genau. Seine ersten beiden Bundesliga-Tore innerhalb von 3 Minuten. Mhm. Herzlichen Glückwunsch zum Freiburger Sieg und keine Tore gab es bei Leipzig gegen Union. Aber ist kein Wunder, die hatten ja auch keine Cheftrainer auf der Bank. Beide nicht.
Meinst du, da haben die Teams mal gechillt oder was, weil die Chefs nicht da waren?
Wir runden jetzt diese Folge noch ab mit der zweiten Bundesliga, die schon den 5. Spieltag hinter sich hat. Blicken da schnell auf die Tabelle. Düsseldorf bleibt vorne durch den Sieg bei der Hertha.
Ganz schön abgezockt.
Punktgleich dahinter, weiter Karlsruhe durch den Sieg gegen Schalke und auf Platz 3 jetzt der SFC Magdeburg, der am Samstagabend in Köln gewonnen hat. Dahinter der Hamburger SV und Hannover und der FC Schalke und darüber sprechen wir jetzt aktuell auf Platz 13. 4 Punkte nach 5 Spielen, Freitag eben das 0-2 in Karlsruhe.
Chancenlos gewesen.
Es ist übrigens derselbe verkorkste Start wie in der vergangenen Saison, da waren es auch 4 Punkte nach 5 Spielen. Und im letzten Jahr kam der Trainer Karel Gerazia zum FC Schalke und sein erstes Spiel war gegen Karlsruhe, was sie verloren haben. Und danach hat er gesagt, ich habe Dinge gesehen, die ich nicht glauben konnte. Und das war negativ gemeint.
Ja, und wahrscheinlich hat er das diesmal wieder gedacht.
Ja, aber was ist denn das Problem auf Schalke?
Ja, also ich glaube, dass es jetzt schon wieder diese Unruhe ist, ne? Also jetzt reden ja die Ersten schon wieder vom Trainerwechsel. Also es gibt ja Fans, die sagen, ja, der muss weg. Dann hört man jetzt tatsächlich schon wieder von irgendeinem Ultimatum. Es gibt diesen Beef mit Ben Manga, dem Sportdirektor. Also das ist jetzt nicht wirklich ein Beef, aber Provokation.
Sie sind sich nicht einig, sagen wir
mal
so.
Aus beiden Richtungen. Ja, und das öffentlich. Also Schalke doing Schalke things, obwohl alle im Sommer dachten, okay, das wird jetzt da ganz ruhig und so. Und ehrlicherweise kannst du dann auch nicht in Ruhe, finde ich, eine Mannschaft umbauen, weil das ist ja das Thema, ne? Sie haben einfach kein Geld, um eine Erstligamannschaft dahinzustellen, mit der du einfach aufsteigst. Also müssen sie Zweitligaspieler holen und mit den Zweitligaspielern versuchen, nach und nach Entwicklungsschritte zu gehen, um besser zu werden. Und die Ruhe hast du auf Schalke halt einfach nicht, ne?
Ist es jetzt schon so eine zerfahrene Situation, dass du jetzt schon sagen kannst, das wird mit dem Aufstieg in dieser Saison auf keinen Fall was? Also da fehlt ja die komplette Basis?
Ich bin mega skeptisch, seitdem es diesen öffentlichen Stress da irgendwie gibt, der ja irgendwie demonstrativ eigentlich im Sommer beendet worden ist, von auch der Geschäftsleitung und so. Das ist jetzt gerade wieder genauso, wie Schalke immer war oder in den letzten Jahren war. Und deswegen bin ich da mega skeptisch gerade, ja.
Auf jeden Fall ist der Druck groß beim nächsten Heimspiel, Freitag zu Hause gegen Darmstadt.
Ja, vielleicht Endspiel für Gerards, wer weiß.
Möglicherweise. Bis dahin vergeht noch ein bisschen Zeit. Bis dahin haben wir die Champions League.
Genau.
Da haben wir euch schon verraten. Da könnt ihr euch alles live und in voller Länge anhören bei uns in der Sportschau-App. Und du hast auch noch eine Empfehlung.
Ja, genau. Also wenn ihr es ganz einfach haben wollt, dann könnt ihr euch bei uns bei der Sportschau einen Kalender abonnieren für euren Kalender, für euren Lieblingsverein. Also wenn ihr jetzt beispielsweise Bayern-Fans seid, abonniert den Bayern-Kalender, dann habt ihr auch alle Champions League-Spiele bei euch im Kalender, im Handy. Und dann könnt ihr auch direkt auf unsere Audio-Livestreams klicken und ihr hört dann die Spiele der Bayern in voller Länge. Und ja, wenn deutsche Mannschaften parallel spielen, habe ich vorhin ja schon gesagt, dann auch die Konferenz.
Und diesen Podcast, den hört ihr dann am Donnerstag wieder.
Jawohl.
Dann gibt es die nächste Folge Sportschau Bundesliga Update. Bis dahin eine schöne Woche euch allen.
Macht's gut.